Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Hallo und herzlich willkommen, oder wie man in der Sprache der Elefanten sagen würde. So klingt nämlich eine freundliche Begrüßung unter Elefanten. Und da wird nicht einfach nur getrötet, sondern es gibt ein ganzes Repertoire von Grußlauten und Gesten. Mehr zur Sprache der Elefanten gibt es hier gleich in Forschung aktuell, heute mit Michael Bördecker. Wir starten aber mit einer anderen Sprache, im übertragenen Sinn jedenfalls. Es geht um die Sprache des Lebens. Auf molekularer Ebene besteht die aus langen Buchstabenketten, unsere DNA zum Beispiel oder auch Proteine. Proteine bestehen aus vielen kleinen einzelnen Bausteinen hintereinander aufgereiht in einer langen Kette. Diese lange Kette faltet sich dann, so ähnlich wie ein Wollknäuel kann man sich das vorstellen. Und die Kette faltet sich nicht einfach zufällig, sondern nach ganz bestimmten Regeln, wie beim Origami. Den Aufbau von solchen Proteinstrukturen zu entschlüsseln, das war früher sehr schwer. Vor ein paar Jahren gab es dann aber einen großen Fortschritt. Mit der Software AlphaFold kann man im Computer berechnen, wie Proteine aufgebaut sind. Gerade ist die neueste Version erschienen, AlphaFold 3. Was die kann, darüber habe ich mit Alexander Schuck gesprochen. Er ist Biophysiker am Forschungszentrum Jülich.
Also ich würde da zwei Unterschiede sehen. Zum einen auf der technischen Ebene wird eine neue Architektur des dahinterliegenden neuronalen Netzwerkes genutzt, die einfach eine verbesserte Vorhersagequalität ermöglicht. Die andere Sache, rein von der praktischen Seite, neben der Verbesserung der Vorhersagequalität kann man jetzt andere Biomoleküle beinhalten. Bisher war AlphaFold auf Proteine beschränkt. Das ist die größte und ja eigentlich auch wichtigste Klasse von Biomolekülen. Aber jetzt sind zum Beispiel auch RNA oder andere kleine Komponenten möglich, die man zum Beispiel nutzen kann, um in der Medikamentenentwicklung Fragestellungen anzugehen.
Und man kann damit auch die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen vorhersagen?
Genau, also AlphaFold ist darauf spezialisiert, dreidimensionale Strukturen vorherzusagen. Und jetzt können halt mehrere Moleküle eingebaut werden, und zwar auch Moleküle, die nicht nur Proteine sind.
Sie haben schon gesagt, das könnte wichtig werden für die Pharmaindustrie. Warum? Warum sind diese Wechselwirkungen so wichtig?
Ja, da werde ich ein bisschen weiter ausholen. Also im Prinzip Biomoleküle bestimmen Leben auf der molekularen Ebene, wie der Name schon sagt. Haben ganz diverse Funktionen. Bekannte Proteine sind zum Beispiel das Hämoglobin, also Hämoglobin transportiert Sauerstoff, aber auch viele Enzyme sind Proteine. Und die neue Version von AlphaFold kann halt noch weitere biomolekulare Klassen hinzufügen, die schon genannte RNA oder auch kleine Komponenten. Und das ist jetzt deshalb wichtig, weil Biomoleküle auf der molekularen Ebene so viel vom Leben bestimmen. Wenn was schief geht, haben wir ein Krankheitsbild. Und darum wollen wir genau im Detail nachvollziehen, wie diese Moleküle arbeiten. Und das geht halt viel über deren Struktur. Und wenn man jetzt wie bei AlphaFold die Strukturen vorhersagen kann, hat man schon einen großen Erkenntnisgewinn und kann den auch zum Beispiel nutzen, um zu schauen, wenn was schief geht, wie könnte ich das reparieren? Welche Art von Medikament könnte mir eventuell helfen?
Das heißt, es wird auch einfacher, neue pharmakologische Wirkstoffe herzustellen, neue Arzneimittel?
Ich glaube, das ist die große Hoffnung, dass man in diese Richtung gehen kann, dass man halt die ganze Pipeline zur Entwicklung von Medikamenten beschleunigen kann. Man sollte allerdings nicht vergessen, also wo AlphaFold, wo der Computer helfen kann, ist quasi der erste Schritt, potenzielle Medikamente zu finden. Danach kommen natürlich noch umfangreiche klinische Tests. Die sind sehr umfangreich und die kann ein Computer im Moment noch nicht übernehmen. Also das Labor kann man nicht ersetzen, es ist komplementär und kann halt dabei helfen, zum Beispiel experimentelle Daten schneller und detaillierter zu interpretieren. Oder wenn halt experimentell etwas nicht zugänglich ist, da auch mal eine Lücke zu füllen.
Jetzt gibt es AlphaFold ja auch schon seit ein paar Jahren. Was hat das schon verändert bisher für die Molekularbiologie, für die Forschung?
Also für die Grundlagenforschung war AlphaFold damals einfach spektakulär. Es war ein ganz langer Traum, dass man Biostrukturen vorhersagen kann, wenn man nur sogenannte Sequenzinformationen hat. Und dann aus dieser Sequenzinformation die 3D-Struktur ohne langwierige experimentelle Messungen wirklich vorhersagen zu können in hoher Qualität, war schon ein sehr spektakuläres Ergebnis. Und das hilft jetzt natürlich an allen möglichen Stellen, insbesondere auch in der Grundlagenforschung, dort Erkenntnisgewinn zu beschleunigen und schneller zu Ergebnissen zu kommen.
Was erwarten Sie für die Zukunft? Ein Kollege von Ihnen, André Lupas vom Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen, der hat das so formuliert: Es öffnet sich damit die Tür in eine neue Welt, aber wenn man durch eine zuvor verschlossene Tür tritt, dann weiß man nicht, was einen dahinter erwartet. Was könnte uns da erwarten hinter der Tür?
Ich glaube, so ganz poetisch würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Also für mich ist es jetzt erstmal also praktisch sehr nützlich in der tagtäglichen Arbeit. Aber es ist natürlich jetzt schön, bisher waren, also diese Messung, das müssen Sie sich vorstellen, Sie brauchen also ein Röntgenstrukturanalysegerät oder eine große Magneten in einem NMR-Gerät, um Biostrukturen überhaupt zu bestimmen und zu messen. Und jetzt kriegt man das noch nicht ganz per Mausklick, aber deutlich beschleunigt. Damit kann man einfach die ganze Vielfalt an Strukturen, die die Natur bietet, viel schneller entschlüsseln. Und gleichzeitig kann man eventuell auch über das, was in der Natur schon existiert, hinausgehen. Man könnte über Proteindesign nachdenken. Also wie kann ich Biomoleküle herstellen mit neuen Eigenschaften? Zum Beispiel, die als Katalysatoren in biologischen Reaktionen dienen.
Das heißt unterm Strich eine wahnsinnige Beschleunigung. Etwas, was man vorher in jahrelanger Kleinarbeit vielleicht gemacht hat, geht jetzt deutlich schneller.
Genau, man wird die Experimente nicht ersetzen können. Am Ende des Tages sind sie Maß der Dinge. Aber man kann jetzt auf dem Computer einfach, wenn es mal hakt im Labor, da eingreifen und das Ganze unterstützen.
Sagt Biophysiker Alexander Schuck. Wir haben über die neueste Version der Software AlphaFold gesprochen, die gerade erschienen ist. MRT-Geräte, die sind aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Egal ob Knieverschleiß, Tumor oder Schlaganfall, das MRT liefert wichtige Bilder aus dem Inneren des Körpers. Dabei gilt, je höher die Leistung, desto besser die Bilder. Das macht die Scanner aber leider sehr groß und teuer. Um MRTs weltweit noch breiter einsetzen zu können, wird seit ein paar Jahren an Geräten mit niedrigeren Feldstärken gearbeitet. In der Fachzeitschrift Science wird jetzt erstmals so ein Scanner vorgestellt, mit dem sich der ganze Körper untersuchen lässt. Volkert Wildermuth berichtet.
Ein moderner MRT-Scanner ist laut und groß und energiehungrig. Er muss in einem dick abgeschirmten Raum stehen und mit flüssigem Helium gekühlt werden. Das europäische Projekt AIM setzt dagegen auf MRT-Scanner mit nur einem 1/30 der üblichen magnetischen Feldstärke. Die Geräte sollen billiger werden, einfacher zu bauen und mit dem Strom aus einer normalen Steckdose auskommen.
Wenn man einen Schlaganfall hat, stellt sich ja schnell die Frage, brauchst du jetzt Blutverdicker oder Blutverdünner? Und das muss relativ schnell entschieden werden. Und sowas könnte man dann prinzipiell auch schon dann im Krankenwagen selber machen.
Erläutert der wissenschaftliche Mitarbeiter Martin Heuer von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin. Der AIM-Scanner ist nur so groß wie eine Waschmaschinentrommel. Dazu kommt noch eine Kommode voller Elektronik. Das nötige Magnetfeld von nur 0,05 Tesla erzeugen Permanentmagneten statt der üblichen supraleitenden Spulen. Das ist deutlich weniger als in den bisher üblichen MRT-Geräten. Dadurch sinkt zwar die Qualität der Rohdaten, das wird aber mit aufwendiger Bildverarbeitung wieder ausgeglichen. Da hat die Arbeitsgruppe um Ed Wu von der Universität Hongkong gerade neue Maßstäbe gesetzt. Niedrigfeldscanner verzichten auf eine aufwendige Abschirmung der praktisch überall vorhandenen elektronischen Störsignale. Stattdessen werden die Störsignale mit separaten Sensoren aufgezeichnet und dann nachträglich mit Hilfe künstlicher Intelligenz herausgerechnet. Wir können mit Störungen umgehen, die 100-mal stärker sind als das MRT-Signal. Das haben viele für unmöglich gehalten. Der eigentliche Clou besteht aber in der Bildrekonstruktion aus den schwachen magnetischen Signalen. Ed Wu's Ansatz? Wir haben überlegt, die Gehirne der Menschen gleichen sich. Sie sind nicht identisch, aber sehr ähnlich. Also hat Ed Wu seine Bildanalyse-Software mit hochaufgelösten Daten aus traditionellen MRTs trainiert. So bekam die KI eine Art Zielvorstellung, auf die sie die verrauschten Daten aus dem Niedrigfeldscanner beziehen konnte. Für Gehirn, Wirbelsäule, Knie, Prostata und Leber gibt es jeweils eine eigene Analysesoftware. Obwohl die Daten jeweils auf ein idealisiertes Organ bezogen werden, sind die individuellen Störungen gut zu erkennen. Und das ist entscheidend für medizinische Anwendungen. Allerdings sind die Bilder nicht ganz so gut wie die von traditionellen Scannern. Natürlich sind die besser, aber das ist nicht unser Vergleich. Wir wollen die bestmöglichen Bilder aus der einfachsten Hardware gewinnen. Das würde die Einsatzmöglichkeiten deutlich erweitern. Magnetresonanz ist ein Geschenk Gottes. Wir sollten sie breiter nutzen. In Berlin findet Bernd Ittermann, Leiter des Fachbereichs Biomedizinische Magnetresonanz an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die Arbeit aus Hongkong sehr spannend.
Jetzt ist es zum ersten Mal, dass ich mitbekommen habe, einen Ganzkörperscanner. Die gesamte Palette der MRT-Anwendungen, der routinemäßigen Anwendungen ist demonstriert worden. Das ist sehr breit, das ist durchaus beeindruckend.
Solche MRT-Geräte wären deutlich billiger. Sie könnten auch in Ländern genutzt werden, die bisher schlecht ausgestattet sind, etwa zur Diagnose von Wasserkopffällen in Afrika. Vor einer echten Anwendung müssen sich die Niedrigfeld-MRTs aber erst in klinischen Studien bewähren, sagt Martin Heuer.
Die Grenze von dem, was wir noch so nachweisen können wollen, sind Schlaganfälle. Und ob das System das kann oder nicht, das probieren wir gerade in Bolivien aus.
MRT-Scanner sollen billiger werden, ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Dass Elefanten sehr intelligente Tiere sind, das wissen Forschende schon lange. Jetzt haben Forscherinnen aus Wien sich genauer angeschaut, wie Elefanten einander begrüßen. Und dabei haben sie beobachtet, dass die Tiere festgelegte Rituale nutzen. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Hände schütteln, eine Umarmung oder ein Küsschen rechts und links auf die Wange. Wir Menschen haben viele Rituale, mit denen wir unser Gegenüber begrüßen. Ganz ähnlich sei das bei Elefanten, sagt Angela Stöger-Horvath, die an der Universität Wien forscht. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt.
Also so eine Begrüßungssituation schaut ja in erster Instanz sehr chaotisch aus. Es ist einfach ein Wirrwarr an Elefanten, an Lauten, an Ohren, Wackeln, an verschiedenen Verhalten, die man einfach beobachten kann. Und da war mal die große Herausforderung, das Ganze wirklich systematisch zu betrachten. Und wir konnten zeigen, dass Elefanten Laute mit Gestiken kombinieren und dass sie eben unterscheiden, was sie anwenden, je nachdem, ob der Blickkontakt zu ihrem Partner, zu ihrem Gegenüber besteht oder auch nicht.
Dabei zeigen die Elefanten, die die Forschenden im Sambesi-Nationalpark in Simbabwe beobachtet haben, vollen Körpereinsatz. Sie schwenken ihre Rüssel hin und her, schlackern mit den Ohren und wedeln mit dem Schwanz.
Und es ist eben wirklich so, dass wenn er die Aufmerksamkeit hat, dann verwendet er andere Gestiken, als wenn er merkt, dass der andere sich gerade wegdreht oder eben nicht hinschaut. Dann werden zum Beispiel wirklich Gestiken mit Laute kombiniert oder auch Gestiken verwendet, die selbst ein bisschen Laute erzeugen. Wie zum Beispiel ein wirkliches kräftiges Schlacksen, so ein Klappen mit den Ohren, was dann wie ein klatschendes Geräusch produziert.
Vermutlich wollen die Elefanten dadurch mehr auf sich aufmerksam machen. Ähnlich wie wir Menschen, wenn wir uns zuwinken oder zurufen. Bei Dickhäutern gehören aber auch Begrüßungsrituale zum guten Ton, die bei uns Menschen sehr befremdlich wirken würden.
Wir haben beobachtet, dass Elefanten bei der Begrüßung auch urinieren und auch abkoten und vermuten, dass da eben die Information auch chemisch ausgetauscht wird. Das riecht natürlich ganz, ganz intensiv. Elefanten kommunizieren eben auch viel chemisch miteinander.
Dabei spielt es auch eine Rolle, wem die Elefanten begegnen. Sie begrüßen bekannte Artgenossen anders als Fremde. Weibchen nutzen andere Rituale, wenn sie auf Männchen treffen. Und die Weibchen sind auch untereinander kommunikativer als männliche Tiere.
Sie können auch sehr überschwänglich sein. Und für uns war es eben faszinierend zu sehen, dass es auch eine wirkliche Abfolge gibt zum Teil, dass das Ohrenwackeln mit den Lauten spezifisch kombiniert wird. Und da muss man natürlich noch genauer analysieren, ob das wirklich eine unterschiedliche Bedeutung hat, je nachdem, wie kombiniert wird.
Dass sich Elefanten sehr gut untereinander kennen, war bereits bekannt. Eine noch nicht veröffentlichte Studie deutet an, dass sich die Tiere sogar mit unterschiedlichen Lauten ansprechen. Ähnlich wie wir Menschen uns beim Namen nennen. Außerdem erkennen Elefanten menschliche Feinde an ihrer Sprache und ergreifen die Flucht, wie Playback-Experimente gezeigt haben. Angela Stöger-Horvath vermutet, dass es weitere Geheimnisse in der Elefantensprache gibt, die ihr bisher verborgen geblieben sind. Hier soll nun die künstliche Intelligenz der Forschung auf die Sprünge helfen.
Wir haben jetzt erst ein Projekt bewilligt bekommen, das im Juli anfängt, wo wir eben auch KI auf Elefanten anwenden. Wo ich eigentlich alle Laute, die ich jetzt über die letzten 20 Jahre gesammelt habe bis heute, wo wir da mal wirklich versuchen werden, einfach was kann die KI da noch rausfinden. Also da werden in den nächsten Jahren hoffentlich ganz spannende Ergebnisse noch folgen.
Elefanten haben ein großes Repertoire an Gesten und Geräuschen, um sich zu begrüßen. Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Das Umweltbundesamt hat kürzlich eine Literaturrecherche veröffentlicht und laut der gibt es über 600 Chemikalien, die dort vorkommen, wo sie eigentlich nicht hingehören, nämlich im Grundwasser und im Trinkwasser. Mit am häufigsten wird dabei in Deutschland der Stoff Melamin gefunden. Nicht zu verwechseln übrigens mit Melanin, dem Farbpigment in unserer Haut. Nein, Melamin, das ist eine Industriechemikalie und die steckt in vielen Alltagsprodukten. Melamin wurde in der EU als sehr besorgniserregend eingestuft. Und diese Woche war Melamin auch Thema auf der Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft in Limburg an der Lahn. Volker Mrazek war für uns dabei.
Wolfram Seitz war einer der ersten, der auf Melamin im Gewässer gestoßen ist. 2007 war das in der Blau, einem Fluss, der bei Ulm in die Donau mündet. Der Chemiker arbeitet nicht weit entfernt in Langenau im Forschungslabor eines großen kommunalen Wasserversorgers. Und er wurde auch bei späteren Messkampagnen immer wieder fündig. Seine Erfahrung: Melamin löst sich nicht nur aus Gebrauchsgegenständen und Möbelbeschichtungen in unseren Haushalten. Es steckt auch im Abwasser von Industriebetrieben, die es einsetzen.
Wir stellen uns das so vor, dass Melamin natürlich sehr diffus aus verschiedensten Quellen kommt. Es zudem aber tatsächlich Punktquellen gibt, solche produzierenden oder verarbeitenden Betriebe, die dann so einzelne Spots dann noch oben drauf setzen.
Genau das ist in der Blau offenbar der Fall. Dort sei eine Firma als Einleiter identifiziert worden.
Man ist da jetzt dran. Also man ist sich zunächst mal des Problems bewusst geworden. Das ist noch relativ jung, diese Information. Wir gehen davon aus, dass man dann auf eine Emissionsminderung hinarbeiten wird.
Bis zu 17 Mikrogramm pro Liter Wasser seien in dem Donau-Nebenfluss gemessen worden, berichtete Seitz jetzt auf der Fachtagung in Limburg. Das ist zwar nicht allzu viel, aber aus der Donau wird tatsächlich Trinkwasser gewonnen und Melamin kann darin übertreten. Prinzipiell lässt es sich ganz gut durch Aktivkohle bei der Aufbereitung entfernen. Aber nur, solange die Kohle frisch und noch nicht so schadstoffbeladen ist. Man muss sie also häufiger austauschen.
Das kostet Geld, Ressourcen und das gilt es natürlich zu vermeiden.
Auch das ein Grund, um wenigstens die stärksten Melamineinträge zu verringern oder zu stoppen.
Ich wünsche mir, dass man bei Melamin näher hinschaut in Industriebetrieben, dass er als Einzelstoff wahrgenommen wird und dann geprüft wird, was man machen kann, um die Emissionen zu reduzieren.
Auch das Umweltbundesamt sieht Melamin im Roh- und Trinkwasser kritisch. Es zähle zur Gruppe von Schadstoffen, die gut wasserlöslich seien, sehr mobil und kaum abbaubar, sagt Jochen Kuckelkorn. Der Biologe und Ökotoxikologe leitet das zuständige Fachgebiet beim Umweltbundesamt.
Hier sollte man vor allen Dingen ein Augenmerk darauf richten, diese Stoffe gar nicht erst ins Trinkwasser gelangen zu lassen, das heißt sie direkt schon an der Quelle zu minimieren.
Kuckelkorn sagt das ganz unaufgeregt. Verbraucherinnen und Verbraucher dagegen haben nicht unbedingt die Ruhe weg, wenn sie erfahren, dass sie Melamin mit dem Trinkwasser zu sich nehmen, wenn auch nur in Spuren. Denn die Industriechemikalie gilt als mögliches Krebsgift. Im Tierversuch führte sie zu Tumoren der Harnröhre.
Für den Laien, der hört krebserzeugende Wirkung, da schrillen erstmal die Alarmglocken.
Dennoch hat das Umweltbundesamt für Melamin einen ziemlich moderaten Trinkwasserleitwert bestimmt. Er liegt bei 0,7 Gramm pro Liter. Ein mögliches Krebsgift, das in relativ hohen Mengen unbedenklich sein soll. Wie kann das sein? Kuckelkorn erklärt das so: Melamin löse im Körper zunächst einmal Harnröhren oder Nierensteine aus und das eben nur in höheren Konzentrationen. Erst danach könne überhaupt Krebs entstehen.
In dem Trinkwasser sind die Konzentrationen eher im niedrigen Mikrogramm pro Liter Bereich. Von daher besteht für das Trinkwasser keine gesundheitliche Besorgnis in Bezug auf Melamin. Wenn man mit einbezieht, dass diese krebserzeugende Wirkung, wie gesagt, ein Sekundäreffekt ist und diese eigentliche Wirkung von Melamin die Kristallbildung, die Harnblasensteine sind, dann kann man das ganz gut erklären.
Gleichwohl gilt Melamin als sehr besorgniserregender Stoff. Er wird weiter in riesigen Mengen eingesetzt und gerät fortwährend in Gewässer. Außerdem ist Melamin nicht der einzige Fremdstoff, der bis ins Trinkwasser gelangt.
Von daher sagen wir auch, trotzdem reduzieren, einfach aus Gründen der Vorsorge und vor allen Dingen auch aus trinkwasserhygienischen Gründen, weil es ein Stoff ist, der grundsätzlich nicht im Trinkwasser sein sollte.
Melamin im Trinkwasser. Volker Mrazek hat darüber berichtet. Und jetzt gibt's hier noch die aktuellen Meldungen aus der Forschung, heute von und mit Friederike Walchner-Seri.
Der Klimawandel könnte afrikanische Malaria-Gebiete schrumpfen. Stechmücken, die den Malariaerreger übertragen, benötigen für die Eiablage Teiche, Flussufer oder Pfützen. Deshalb beeinflusst der Klimawandel das Verbreitungsgebiet von Malaria. Modellierungen eines britischen Forschungsteams im Fachmagazin Science haben ergeben, dass Risikogebiete durch die zunehmende Trockenheit und Dürre in Teilen von Afrika kleiner werden könnten. Gleichzeitig vermuten die Forschenden, dass sich aufgrund der Klimaerwärmung immer mehr Menschen an großen Flüssen ansiedeln werden. Dort könnten dann auf engem Raum besonders viele Malaria-Infektionen auftreten. Außerdem werden zunehmend auch Regionen in Europa, Teilen Chinas und in Nordamerika zu Malaria-Risikogebieten. Zellveränderungen liefern Hinweise auf das biologische Alter. Unter anderem die Ernährung, Alkohol- und Tabakkonsum sowie zahlreiche Umweltfaktoren können das biologische Alter beeinflussen. Kölner Forschende zeigen jetzt in einer Studie im Fachmagazin Nature Aging, Veränderungen in menschlichen Zellen sind ein besonders zuverlässiger Indikator für biologisches Altern. Demnach messen sogenannte Altersuhren veränderte Genregulierungen. Das Team konnte unter anderem zeigen, dass Rauchen diese Zellveränderungen bei Menschen erhöht. In einem Experiment mit Mäusen nahm die Zahl der Variationen dagegen ab, wenn die Tiere ausgewogenere Nahrung mit weniger Kalorien erhielten. Der Exoplanet 55 Cancri E hat wahrscheinlich eine dichte Atmosphäre. Das zeigen Messungen des James-Webb-Teleskop. Laut der Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachmagazin Nature ist 55 Cancri E von einer dichten Gashülle mit hohen Anteilen von Kohlenmonoxid und Kohlendioxid umgeben. Bislang kennen Forschende außerhalb unseres Sonnensystems nur wenige Planeten mit einer stabilen Atmosphäre. 55 Cancri E befindet sich 41 Lichtjahre entfernt und besteht genau wie unsere Erde aus Gestein. Weil der Exoplanet im Vergleich zur Erde einen doppelt so großen Durchmesser und eine rund achtfache Masse hat, sprechen Fachleute von einer Supererde. Marine Bakterien und Kieselalgen helfen sich gegenseitig. Pflanzen benötigen Stickstoff zum Wachsen. Allerdings können sie den Stickstoff nur in gebundener Form, zum Beispiel über die Wurzeln, aufnehmen und nicht direkt aus der Luft. Einige Arten, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, haben eine Symbiose mit Bakterien, den Rhizobien, entwickelt, um selbst Stickstoff aus der Atmosphäre fixieren zu können. Eine solche Beziehung zwischen Pflanze und Rhizobien wurde jetzt auch im Meer entdeckt. Laut einer Studie im Fachmagazin Nature enthalten winzige Kieselalgen Gruppen von 4 Rhizobien, die fixierten Stickstoff liefern und dafür Kohlenstoff von der Alge erhalten. Bislang war man davon ausgegangen, dass der Großteil der Stickstofffixierung in den Meeren von photosynthetischen Cyanobakterien übernommen wird. Der neue Mechanismus erklärt, woher die großen Mengen fixierten Stickstoffs in den Ozeanen kommen.
Sternzeit, 10. Mai. Irdischer Streit um die Magellanschen Wolken. Vor gut 500 Jahren bemerkte der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan zwei größere Nebelflecken am Himmel der Südhalbkugel. Diese Begleitgalaxien unserer Milchstraße heißen heute Große und Kleine Magellansche Wolke. Diese Bezeichnung stammt nicht von Magellan selbst. Sie hat sich erst im frühen 20. Jahrhundert eingebürgert. Bis dahin war meist von Nubecula Major und Minor die Rede, vom großen und kleinen Nebelchen. Manche sprachen von den Kapwolken, weil sie vom Kap der guten Hoffnung aus gut zu sehen sind. Schon die ersten Menschen, die auf der Südhalbkugel an den Himmel blickten, müssen die Magellanschen Wolken wahrgenommen haben. Die älteste schriftliche Erwähnung stammt vom persischen Astronomen Al-Sufi aus dem Jahr 964. Geht es nach der US-Astronomin Mia de los Reyes, sollten die Wolken bald andere Namen bekommen. Denn Ferdinand Magellan sei in ihrem Geburtsland, den Philippinen und in anderen von ihm bereisten Ländern, brutal gegen die vor Ort lebenden Menschen vorgegangen. Zudem habe er die Wolken keineswegs als erster entdeckt. Mia de los Reyes erforscht Zwerggalaxien. Die sind im Kosmos viel zahlreicher als große Galaxien wie die Milchstraße. Die Magellanschen Wolken sind die uns nächsten Zwerggalaxien und gehören zu den am meisten beobachteten Objekten am Himmel. Die beiden ziehen entweder an der Milchstraße vorbei oder verschmelzen in ferner Zukunft mit ihr. Daher werden die Magellanschen Wolken auch ohne Umbenennung in einigen hundert Millionen Jahren verschwinden.
Und das war Forschung aktuell. Ich bin Michael Bödecker. Einen schönen Tag noch.
Wollen wir künstliche Intelligenz eigentlich vermenschlichen? KI verstehen, das ist der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Ich bin Ralf Krauter, einer der Hosts.
Wer, wenn nicht wir, sollte darüber reden?
Mit eurer Hilfe können wir den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis gewinnen. Wir sind da nämlich im Rennen in der Kategorie Beste Information. Weil da jede Stimme zählt, schaut bitte gerne mal auf die Webseite www.deutscher-podcastpreis.de und stimmt da für uns ab.
Im Endeffekt betrifft es uns alle, die wir KI benutzen.
KI verstehen gibt's jeden Donnerstag neu in der DLF Audiothek-App.